Wenn da was komisch ist, in deiner Nachbarschaft, wen rufst du an?
Ghostbusters!
Yes, Bruder, du hast es direkt rausgefunden.
Aber ey, ich hab gar keine Ahnung, von wem der Song ist, ey.
Warte, das sag ich dir nämlich. Der Song ist nämlich von Ray Parker Jr. Ist schon ewig alt.
Who the fuck
ist das? Von 10 Jahren. Von 11 Jahren.
Krass. Aber da hat er einen ganz schönen Smasher gelandet, der gute Ray.
Ja, ich glaube, das ist so ein One-Hit-Wonder-Shit-Ding, so, weil ich habe ehrlich gesagt auch noch nie was von dem gehört. Ich kenne nur den Song. Und ja, ich dachte, heute ist Halloween, beziehungsweise Reformationstag für die ganzen ChristInnen, die uns zuhören. Und ich dachte, das ist eine Chance, die man sich nicht nehmen kann. Also für die HooklinerInnen, wir nehmen heute Mittwoch um, was haben wir, 17 Uhr auf?
17 Uhr. Also quasi fast ofenfrisch. Ofenfrische Folge.
Fast ofenfrisch. Und jetzt, wo ihr die Folge hört, ist aber der 31. Und wer das weiß, ich wissen das alle, oder? Das Hooklines, nicht Hooklines ist, genau, Hooklines ist auch immer auf dem Donnerstag, aber das Halloween ist.
Ja, ich habe auch, es ist richtig witzig, heute war ja quasi bei uns der letzte Schultag vor einem verlängerten Wochenende. Und ich muss echt sagen, es war noch nie so witzig wie heute. Ich hatte wirklich, die Kinder waren alle komplett kostümiert, ich natürlich nicht, aber die Kinder hatten alle richtig Bock und es gibt nichts Niedlicheres als Grundschulkinder, die komplett kostümiert in Geisterkostüme mit richtig Bettlaken und 2 Augen ausgeschnitten einfach vor dir sitzen und so ganz konzentriert irgendwie Matheaufgaben lösen, als würde die Welt sich ganz normal weiterdrehen.
Das ist geil, so.
Das ist richtig witzig.
Aber ey, ich ist als Fleischer gekommen.
Ja, brauchst aber,
gar nicht umziehen, Finn.
Ich würde sagen, wir begrüßen erstmal die Leute und starten mal eine ganz gemütliche Folge Hooklines rein, weil ich bin ehrlich gesagt, ich habe es mir noch nicht so richtig gemütlich gemacht, Johnito. Ich halte mir gerade einfach das Telefon an die Wange, so als wir telefonieren jetzt gerade wortwörtlich miteinander und ihr seid auch dabei.
Geil, okay.
Ich musste einfach, ja, Johnny meinte so, ey, pass auf, ich habe nicht viel Zeit, wir müssen einfach jetzt direkt loslegen. Und ich so, alles klar.
Ja, was heißt nicht viel Zeit, ne? Aber ich kenne uns halt.
Ja, ich kenne uns auch. Das, ne?
In der also Stunde ist da relativ. Du kannst ruhig noch gemütlich machen, ist alles in Ordnung. Alles ganz entspannt. Aber wir müssen auf jeden Fall, wir dürfen jetzt nicht krass rumpimmeln, wie sonst.
Ja, deswegen starten wir auch einfach gleich rein in die, ins Hooklines Halloween Special.
Ey, Liebe, wir haben auch ordentlich Stoff. Wir haben ja auch ordentlich Stoff.
Das stimmt allerdings schon.
Also.
Ordentlich Gruselstoff.
Ja, Mann, absoluter Gruselstoff. So ist es, let's ey. Go, ich hab Bock.
Hier ist Hooklines für euch. Bis gleich.
Yes. 1, 2, 3.
Mäuschen, Merhaba, was geht ab?
Es ist immer wieder schön, deine Stimme zu hören, mein Lieber. Ich sitze in einem ganz neuen Raum gerade. Ich hoffe auch, dass du es nicht so hallen hörst, weil hier hallt es echt ganz schön.
Ich höre es übelst. Also selbst durchs wirklich? Telefon höre ich es richtig krank und ich glaube, das werden die auch kleineren und kleiner auch hören.
Oh Mann, na gut, dann tut's mir leid. Aber ich musste heute mal mein Homebüro ausweichen, weil da gerade nicht wirklich Studio-Vibes drin sind. Weil ich meine Lautsprecher, die habe ich umgezogen und muss mir jetzt noch neue kaufen. Und deswegen ist da gerade einfach sehr wenig Wohlfühlatmosphäre. Und deswegen bin ich gerade im Lokschuppen Marburg und habe so ein paar Coworker hier so im Nebenraum sitzen.
Ja, wirklich extra für den Podcast.
Ja klar, ich kann jetzt nicht hier eine Stunde die Leute voll labern, Alter.
Nee, du bist ins Coworking gegangen, extra für einen Podcast oder was?
Nein, ich war schon den ganzen Tag hier. Ich habe schon den ganzen Tag hier gearbeitet, weil ich fahre ja morgen nach Borkum, einen großen Kongress für den CVM Westbund, die Musik verantworten und leiten mit meiner Band. Ich freue mich sehr drauf, die Jungs zu sehen. Also liebe Grüße an der Stelle, falls ihr es hört. Kann ich mir vorstellen, dass sie sich irgendwie auf der Fahrt jetzt hier anhören oder so. Jungs, fahrt schneller.
Wir hatten immer bei euch.
Fahrt schneller. Also Robert und Bene, also Schlagzeuger und Bassist, die fahren aus Erfurt.
Ja.
Und Benny fährt aus Stuttgart und ich fahre mit
Also alle fahren quasi einen Zielpunkt an und kommen aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen. Dann kann ich nur sagen, Benny, Robert und wen habe ich vergessen? Bene, fahr ordentlich, Alter. Kommt ja an.
So ist es. Jungs, drückt auf die Tube, Alter, oder es gibt Ärger vom Chef, wenn ihr ankommt.
Ja, ich kann mir schon, ich kann mir vorstellen, dass deine Jungs da sehr zuverlässig sind, was die zeitlichen Abläufe angeht. Da kommt keiner
zuverlässiger zu spät, als ich auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich nämlich. Ich glaube, da läuft es eher andersrum.
Aber das ist das Gute, wenn man Chef ist, weißt du, man kann sich ja schlecht selber ankacken.
Stimmung ist immer gut bei On-Rehearsals, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Da wird erst gelästert, wenn du aus dem Raum raus bist, Johnny.
Das ist sowieso, ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Lack ich abbekommen habe auf der Tour, Alter. Aber das war scheißegal, ob ich jetzt drin dabei war oder nicht. Total egal. Ja, also ich hab gut mein Fett weggekriegt. Also da herrscht wenig Respekt vor der Autorität. Muss ich mal was dran ändern.
An. Autorität, ey. Ja, ganz ehrlich, Bandstrukturen funktionieren nur mit Hierarchien.
Ja, das stimmt, aber das Spannende ist, also wenn es um die Wurst geht und so, weißt du, dann wissen auch alle Bescheid. So, dann ist jetzt klar, okay, Johnny, was willst du machen? Triff eine Entscheidung. Und da bin ich ja zum Glück ganz gut drin, Entscheidungen zu treffen. Es sei denn, es geht um so einen Song wie Ich will alles oder so, Insider Know.
Ey, aber ich habe auch gemerkt, ich bin da ähnlich strukturiert auf jeden Fall.
Naja, genau. Und dann ist auch klar, so das, was ich sag, ist Phase und das wird auch nicht diskutiert, das wird einfach gemacht. Und immer wenn es halt easy und locker ist und dann auf entspannt und so, dann kommt der Trash-Talk raus. Aber das ist ja auch geil. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch in der Band? Trash-Talk, die habe ich so richtig krass weg. So.
Da gibt's einen Work-Mode. Das ist vor allem der Fall, wenn alle so kurz vor großen Projekten, jetzt zum Beispiel vor der Show, da sind alle einfach im Arbeitsmodus. Da gibt es quasi den Hängmodus. Da bin ich auch froh, wenn wir einfach mal alleine sind und jetzt niemand Externes noch mit zuhört, ey, weil ich glaube, es ist wirklich manchmal ein bisschen einfach, das sind einfach so Sachen dabei, die gehören nicht in die
Arbeitswelt. Ja, das stimmt auch. Wir haben jetzt diese nächste Woche haben wir ein Mädel dabei, ne? Also eine junge Frau, die Emily, super Sängerin. Ich habe damals, als ich noch Jugendbands geleitet habe, da war sie sozusagen in der jüngeren Version. Genau, was heißt junge Frau? Es klingt schon wieder wie so ein alter Sack, Alter, das ist doch so ein Quatsch. Aber, also, eine Freundin von mir, sagen wir so. Eine Freundin von mir, eine gute Freundin von mir. Die, ja, sorry an die ganzen Woken Kids. Ich weiß, ich bin da manchmal ein bisschen politisch unkorrekt. Aber genau, eine gute Freundin von mir, eine geile Sängerin und einfach gute Musikerin und angenehmer Mensch kommt mit und sie ist halt die einzige Frau jetzt diese nächste Woche. Und ich habe ihr heute auch geschrieben, du Emily, falls es dir irgendwann mal ein bisschen zu viel so Männerenergie sein sollte und Männer-Trash-Talk und so, sagst du bitte Bescheid. Und dann ziehst du dich zurück und machst dein Ding oder wir halten die Fresse oder so, weil das kann durchaus passieren. Weil, weißt du, also gar nicht so im Sinne von eklig, sondern eher so im Sinne von die ganze Zeit wird halt irgendjemand einen Spruch gedrückt oder so und man muss das halt einschätzen lernen und können. Ja, und wenn man halt nicht Teil der Gruppe war vorher, dann genau, war auch so geil, wir waren beim Tourabschluss in Marburg, waren wir essen vorher. Und da waren noch ein paar andere dabei und die Jungen, wir waren halt so müde, wir haben das gar nicht registriert, dass wir uns jetzt vielleicht anders benehmen müssen, als wenn wir nur unter uns sind. Und da ging es halt los, ne? Und ich wurde von zwei Leuten separat, unabhängig voneinander danach gefragt, ob das eigentlich okay für mich war.
Hast du ein Trauma jetzt?
Ja, voll, weil ich krieg halt schon die meisten Sprüche, weil ich biete auch am meisten Angriffsfläche, ja, ist auch immer so. Ich bin halt der Künstler, ne?
Klar.
Und man weiß ja auch immer so, wenn so Leute so das schon abkönnen, wenn sie so ein kleines bisschen das Ego gestutzt bekommen und ehrlich gesagt auch ein bisschen brauchen. So, ne? Und ich brauche das auf jeden Fall. Naja, und dementsprechend, ich habe da gar kein Problem mit und finde es ehrlich gesagt eher so ziemlich witzig. Und aber manchmal können das ja dann Leute nicht einschätzen. Aber wie sind wir da jetzt eigentlich drauf gekommen, Alter? Ich habe voll den Faden verloren.
Ich weiß auch nicht. Aber ich kann das total nachvollziehen, was du gesagt hast, weil bei uns ist das in der Band genauso. Da wird viel viel Scheiße gelabert.
Ja.
Den ganzen Tag. Und ich glaube, das ist für manche Außenstehende, wirkt es dann einfach, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen Feeling, als würde man mit einem, keine Ahnung, wenn ihr in einem Fußballverein seid oder so, als würde man so ein bisschen mit der Mannschaft abhängen in der Freizeit.
Ja, genau,
so,
genau.
So ein bisschen so und bloß halt, oder als würden, was alle nachvollziehen kann, ist so ein bisschen so Klassenfahrtstimmung. Weißt du, wenn man einfach aus diesem Probekontext und aus diesem Projektkontext, jeder lebt in seinem Kosmos, einfach mal dann so reingewürfelt wird in eine Situation, wo man einfach auch freizeitmäßig abhängt, dann entsteht halt so Klassenfahrt-Vibes und die kennt halt jeder, dass dann da halt einfach ganz viel auch einfach Blödsinn gemacht wird und ich kann das total nachvollziehen und ich kann auch nachvollziehen, wenn das einfach für Außenstehende ein bisschen zu viel wird. Deswegen finde ich es gut, dass du Emily da vorher drauf hingewiesen hast. Das haben wir mit unserem Team tatsächlich auch gemacht, als wir die Show gespielt haben, dass wir gesagt haben, ey, wenn es euch zu viel wird oder wenn es irgendjemand nervt, wir haben extra auch zwei Backstages. Da könnt ihr einfach in den anderen Raum gehen. Ist auch völlig cool. Genau. Sehr gut. Und manchmal steckt man sich auch zum Beispiel vor der Show oder so, steckt man sich auch gegenseitig an mit so Aufregungen und so. Und manche können da besser oder schlechter mit umgehen. Deswegen war das auch nicht schlecht. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ey, unabhängig davon ist einfach Halloween. Hast du irgendwas Besonderes vor zu Halloween? Ist das so ein Ding für dich?
Nee, überhaupt nicht, Digga. Wirklich gar nicht. Also ich hasse ja Verkleiden. Ist überhaupt nicht mein Ding.
Ja, ich auch nicht.
Also, ne, und irgendwie Halloween, also ich bin auch natürlich, wie es in einem guten christlichen Elternhaus so ist, bin ich so aufgezogen, dass man kein Halloween feiert, sondern Reformationstag. Also für die richtig hinterm Mond leben, also Olle Luther und so.
Aber das hat ja auch gar nichts miteinander zu tun, ne? Also, doof gesagt,
überhaupt nicht.
Halloween war ja ursprünglich gedacht, um irgendwie böse Geister zu vertreiben und ganz zufällig liegt das quasi zusammen mit Luthers Reformationstag. Und nur zur Mitschrift, wir haben nicht frei, weil Halloween ist.
Genau.
Kleiner Tipp.
Ja, also das ist natürlich irgendwie ein witziger Zufall, aber Halloween kommt ja wirklich einfach nur aus den USA, wenn ich ganz richtig informiert bin, oder? Ist einfach klar.
Alles dazu nutzen, um Geld
kommerzielle, zu verdienen. Genau, überkommerzialisierter Feiertag. Und deswegen, ich konnte da noch nie was mit anfangen. Auch ich bin nie früher um die Häuser gezogen und habe da irgendwie Süßigkeiten erbettelt oder so. Fand ich schon immer scheiße. Ich meine, ich finde es dann ganz lustig, wenn dann so die Kids vorbeikommen und so und dann denke ich mir irgendwas, also heutzutage, ne, Witziges aus, was dann die Kinder da performen dürfen und dann gibt's einen Apfel oder was.
Hüpft für mich.
Hüpft
für diesen Kinderriegel.
Ja, und ich bin da dann auch kein Arsch, ne, das ist klar. Aber
kennst du diese Leute? Ey, ich habe das ja mit meiner Schwester regelmäßig gemacht, ne? Bin dann um die Häuser gezogen. Ab und zu war es richtig gruselig. Da wurden wir auch einmal abgezogen, glaube ich. Da hat uns irgendjemand mal die Süßigkeiten geklaut. Hat uns richtig so.
Was ein Badass.
So wir hatten einfach vor Angst, sind wir dann stehen geblieben und hat es einfach den Eimer abgenommen. So.
Okay. Junge.
Tschüss. Und kennst du diese Leute? Wir haben dann immer regelmäßig gesehen, als wir dann bei Leuten geklingelt oder geklopft haben, ist dann auf einmal das Licht ausgegangen. Aber die sind nicht da.
Wie so, komisch.
Wie so Strauße, Alter, die dann so den Kopf in den Sand stecken. Das machen bestimmt Strauße nicht, aber. Aber so richtig bescheuert. So, wir sind nicht da.
Weißt du, was auch eine richtig krasse Halloween-Szene wäre, wenn jetzt hier jemand reinkommt, weil du müsstest mal ein Foto sehen, wie ich jetzt hier sitze. Ich hab so ein Hoodie an, ne, mit Kapuze. Und damit es nicht so halt, habe ich mir die Kapuze so übers Gesicht gezogen, dass das Mikro mit in der Kapuze ist. Das heißt, wenn jetzt jemand reinkommen würde, würde er einfach nur so eine Kapuze sehen. So,
ja, wird
so
ganz typ normal auch. Ein ganz normaler Typ. Coworking-Typ. Der hat richtig Bock auf soziale Kontakte, deswegen geht er ins Coworking.
Also,
aber ich finde, für mich war Halloween nie so eine richtig große Sache. Und auch nicht wirklich so ein Ding, wo ich mich hart drauf gefreut habe, weil ehrlich gesagt bin ich auch nicht so der Verkleidungstyp und bin es auch immer noch nicht. Letztes Jahr hatte ich ein Kostüm an, da hatte ich einfach nur ein. Weil wir bei uns im Haus auch zusammen mit den lieben Axel und Freddy und den ganzen anderen, wie sie heißen, die beiden waren ja zumindest auch hier im Podcast. Wir feiern so Partys im Haus, da ist unter anderem auch eine Halloween-Party geplant morgen. Und letztes Jahr hatte ich zu dieser Halloween-Party einfach ein Schild umgehangen, so ein Pappschild, und da stand drauf: Buh.
Geil.
Kein Bock. Wirklich null Böckes. Und es tut mir auch so leid, weil ich bin da auch. keine Ahnung, mir ist das halt einfach ein bisschen unangenehm, mich zu verkleiden auch. Ich bin da ganz ehrlich und ich finde es auch einfach nicht witzig. Außer bei kleinen Kindern, da finde ich es halt wirklich witzig. Und heute habe ich mich wirklich schlapp gelacht, weil es einfach so lustig ist, wie die einfach ihr ganz normales Leben leben, aber halt wirklich verkleidet von oben bis unten.
Ja, großartig, großartig. Was ich ja gemacht habe, also was ich ja richtig assi finde, wenn dann halt so Leute kommen und dann irgendwie Eier schmeißen und so, also so ein Scheiß, weil das kriegst du halt auch nie wieder ab oder so. Wir hatten dann so jahrelang so komische Lebensmittelfarbe am Haus, weil halt irgendwelche Kiddos gedacht haben, das wäre witzig und es ging halt einfach nicht ab, so.
Ja, es gehen manche Sachen, die gehen halt einfach zu weit, ey.
Das so. Kann man nicht machen. Und da habe ich mich, nachdem das passiert ist, das ist natürlich auch eine Assi-Aktion, aber wir hatten früher über dem Eingang, über der Haustür hatten wir so, also das Bad und da waren so zwei Fenster, wo du rausgucken konntest. Und wenn du halt alles dunkel gelassen hast, dann hast du das nicht gesehen. So, und wenn du ruhig gewesen bist. Und da habe ich mich da halt, es war halt natürlich auch arschkalt, habe ich mich da mit einer Wasserpistole hingesetzt. Und halt für den Fall, dass jemand kommt und irgendwie Eier auspackt oder so, habe ich denen ordentlich eine Ladung gegeben, weil da kamen tatsächlich dann welche.
Ist das witzig? War das effektiv?
Ja, klar. Die sind natürlich gerannt, Alter. Die haben sich zu Tode erschreckt. und konnten ja auch nichts dagegen machen, außer vielleicht Eier nach mir zu werfen oder so. Aber die haben sich so erschreckt, dass die sich einfach verpisst haben. Weil die wollen ja dabei auch nicht erwischt werden, weißt du?
Na klar. Das ist auch unangenehm. Das sind
dann so halbstarke Jugendliche, die denken, jetzt machen wir mal was ganz Cooles. Und den habe ich dann halt eine schöne Ladung Wasser verpasst und dann gehst du mit nassen Haaren erstmal bei -2 Grad nach Hause. So, viel Spaß, Bruder.
Ja, aber ich finde es auch ein bisschen beeindruckend. Also ich finde es cool, wenn die Klingeln wirklich Süßes oder Saures sagen und dann sagt der Typ, habe ich nicht.
Und das
dann
ist haben witzig die was und harmlos.
Also das ist dann auch so, also dann haben sie das auch ein bisschen durchdacht, weißt du. Aber wenn man einfach so hingeht und einfach Eier schmeißt, weil man halt irgendwie, keine Ahnung, einfach nur
ja,
was gut, Schlechtes.
Das war ja immer für den Fall, wenn es dann halt jetzt irgendwie nichts gab oder gerade niemand aufgemacht hat und so.
Dafür ja, ist es, und das war ja auch, das hat sich ja auch eine Maß gehalten, wo man sagt, okay, das ist noch okay. Aber das ist ja, also eine Stufe drüber wäre einfach mal das Haus anzünden. So. Was ist los?
Ja, okay. Aber das erfordert ja richtig kriminelle Energie. So. Ja,
übelst, aber das checken ja Kinder auch noch gar nicht. Also kriminelle Energie ist bei denen überhaupt noch nicht in irgendeiner Relation. Die schlagen sich auch einfach, wenn es Probleme gibt.
Ja, und ich habe tatsächlich an Halloween, deswegen ist Halloween auch nicht echt, es war wirklich noch nie so mein Ding. Ich habe meine lustigste, weirdeste und zugleich auch verstörendste Nacht, also Partynacht, an Halloween erlebt. Und zwar in Hamburg damals. Ich habe ja Praktikum gemacht in Hamburg. Und bei so einem Headhunting-Unternehmen, also so richtig so auf eklig, weißt du?
So oh, wie wir schreiben. Nee. Wie alt warst du da?
Ja, keine Ahnung, halt 19, 20, so Namen. Nee, nicht, das stimmt gar nicht. Als ich halt, wie alt war ich denn da? 23, 24? Ich habe halt irgendeinen Praktikumsplatz, der angeboten wurde, genommen. Ich habe auch nicht mal irgendwie eine Bewerbungsgespräch geführt, sondern ich habe einfach, ja, komm rum. Also da wusstest du schon, okay, worum es geht.
Geil.
Also einfach beziehungsweise so ich nicht, aber die haben halt wirklich einfach nur irgendwelche Deppen gesucht, die halt da Praktikum machen, weil sie billige Arbeitskräfte sind und keine Bock haben, mehr Geld an Werkstudenten zu bezahlen. Ja. So, weißt du, das war dieses Prinzip. Und zwar wirklich so Copy- und Paste-Arbeit, also wirklich total für den Arsch. Naja, und dann irgendwie Halloween und da haben die halt auch so eine, da haben wir dann so eine Halloween-Startup, wie man sich's vorstellt, weißt du, im Büro so eine Party gefeiert, Halloween-Party. Und ohne Witz, in dieser Nacht hat mich erst meine viel, ich glaube, die war zu dem Zeitpunkt 10 Jahre älter als ich, also 33 oder was, 33, 34, ältere Arbeitskollegin hat mich so dermaßen angebaggert, aber nicht so, also so auf so ganz unangenehm. Weißt du, sie hat dann so, ja, die war halt natürlich todesbesoffen. Und die hat mir dann sozusagen ihr ganzes Herz ausgeschüttet, dass sie, also das war vorher ein ganz normales Arbeitskollegenverhältnis. Und dann erzählt die mir da irgend so einen Müll von wegen, oh, du bist so ein besonderer Mensch und so Kram. Also es war wirklich so richtig, richtig unangenehm. Und ich hatte halt, keine Ahnung, wie man halt so auf so Partys ist, wo man sich definitiv benehmen will und irgendwie gucken, dass alles in geregelten Bahnen läuft. Ne? Also ich war halt auf jeden Fall lange nicht auf dem Level wie sie. Und ich stand dann da immer so mit meinem Bierchen und ich so, ja, okay, was... Und das was machst ja du da mit der Information? Weißt du, da sitzt du da oder stehst da und denkst so, ja, du, weißt du, aber ich bin. Ich hab eine Freundin und weißt du so. Das war das Erste. Zweitens, ich wollte dann irgendwann gehen und hab dann festgestellt, als ich schon auf halbem Weg war, verdammt, die letzte Bahn ist weg. Und dann habe ich diese Bahn verpasst und musste dann. Wie, das war auch auf den Donnerstag und am nächsten Tag mussten wir arbeiten. Und ich wusste halt, okay, die erste Bahn kommt um 5 oder 5:30 oder sowas. Und ich musste halt um 8 wieder im Büro sein.
Ach nein.
So. Und dann dachte ich so, ja, okay, scheiße, Alter. Jetzt haben wir irgendwie 2 Uhr, bis ich zu Hause in Lüneburg bin. Kannst du vergessen, Alter, ne? Also, ist rum. Okay, ich suche mir irgendeine Option, auf irgendeinem Sofa zu pennen im Büro. So. Und pass auf, ich komme zurück ins Büro, alle waren weg, ne, Party war vorbei, alle waren weg und ich bin halt nur mit meinem Schlüssel dann wieder reingekommen. Und wusste halt, okay, in dem Aufenthaltsraum, in dem Aufenthaltsraum gibt's halt ein Sofa und kein Problem. Und das haben es schon ein paar andere manchmal gemacht, das wusste ich auch. So, ne? Und dann komme ich rein und mach diese Tür auf.
Alarmanlage.
Nein, 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 nein. Nix Alarmanlage. Ich sag nur Chef und Praktikantin.
Nein.
Doch. Doch.
Nein.
Und hab die dann so richtig in Flagranti erwischt. Und ich dachte so, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich hab natürlich sofort die Tür wieder zugemacht und stand dann, aber was machst du dann? Weil die haben es ja offensichtlich bemerkt, so, ne?
Nein.
Und dann führst du dieses weirde Gespräch, ne, so, ja, ich hab die letzte Bahn verpasst. Ich müsste hier irgendwo pennen.
Nein, aber, also, warte mal ganz kurz, du hast die dabei erwischt und du bist da reingekommen und dann hast du dann noch...
Nein, ich hab die Tür wieder zugemacht, die haben ihr Thema erledigt, keine Ahnung, ne, aber... Also, was machst du dann?
Und dann bist du dann wieder rein, oder was?
Nein, 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 aber du, keine Ahnung, ich bin dann ins Büro und habe irgendwie so ein paar Sachen aufgeräumt, weißt du beschäftigst dich ja dann. Dann standen natürlich überall Bierflaschen, ich hatte schon auch was, konnte nein. auch was tun, so hatte was zu tun. Aber natürlich, dann kamen die so rum und dann hast du halt die ganze letzte Zeit des Praktikums einerseits eine Mitpraktikantin, wo du ganz genau weißt, was abgeht und natürlich ein riesen Geheimnis über den Chef und so.
Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz Situationsdetails erfahren, weil also du bist dann quasi wieder in die Firma gegangen, hast einfach so getan, als würdest du irgendwas aufräumen.
Nein, ich hab dann aufgeräumt. Was soll ich denn machen, Mann? Ich konnte ja nicht nach Hause.
Bis sie dann fertig waren und dann bist du da hingegangen, hast naja, auf dem Sofa gepennt.
Naja, nein, aber ich sag mal, auf der anderen Seite.
So ein bisschen so, als wenn man einfach so auf der Autobahn Raststätte einfach auf Toilette warten. Weißt du, bist jetzt fertig? Ja, darf ich jetzt? Okay, gut.
Naja, ich war 22 und hatte kein Geld.
Also, oh, nein, also, hast du nicht gemacht.
Ja, Digga, was willst du machen? Was willst du machen? Ich war halt wirklich am Arsch. Ich war einfach am Arsch. Naja, weißt du, und das war diese weirde Stimmung am nächsten Morgen, alle todmüde. Und komischerweise hat mir dann der Chef natürlich ein sehr, sehr lukratives Angebot danach gemacht, um weiterzumachen als Werkstudent und so. Also es war wirklich so, wie es im Bilderbuch steht oder wie es im Buch steht. So eine richtige, so eine Disney-Geschichte. Nicht Disney-Geschichte, so Hollywood-Geschichte.
Aber bei sowas frage ich mich auch immer, was zum Teufel. Der hat doch bestimmt irgendwie Familie gehabt oder so, der Typ. Oder war das so ein Business-Typ?
Nee, war so ein Chef, der nur arbeitet und alleine ist. Also, aber trotzdem ist es natürlich so,
trotzdem
macht Strukturen trotzdem innerhalb von Unternehmen und so, also geht natürlich gar nicht. Aber so weit habe ich in dem Moment nicht gedacht, sondern ich wollte vor allem irgendwie meinen Arsch retten. Ich dachte so, yo, also... Ja,
I don't know,
ich hatte keine Ahnung. Ne? Ich habe mich dann irgendwie, da bin ich zum Glück ganz gut drin, irgendwie meinen Kopf rausgelabert, weil ich konnte ja nichts anderes machen. Es war ja wirklich eine beschissene Situation. So, ne?
einfach unangenehm. Das ist auch wieder sowas, weißt du, was dir eigentlich nicht unangenehm sein müsste, aber es ist dir unangenehm, weil eigentlich müsste es den anderen richtig unangenehm sein. War es denen bestimmt
auch. Es war denen auch unangenehm. Ja.
Aber es ist so, einfach so, einfach so. Stell mal vor, du wärst, würdest reagieren, so richtig selbstbewusst und sagen würde, na und jetzt? Darf, ist jetzt frei oder was?
Genau. So, kommst du rein? Oh, weitermachen.
Ja. Ich komm gleich wieder. Hin, ich will nur pennen.
Ja, genau. Genau, genau. Nee, also das war die weirdeste, lustigste und ja, also weird trifft's ganz gut. Alter, Halloween-Nacht.
Das ist auch eine neue Story, die kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Also Happy Halloween, everybody.
Hab ich ja noch nie, also noch nicht im Podcast erzählt. Ja.
Oh je.
Aber du hast, vor dem Podcast
der Jahrestag für die beiden. Herzlichen Glückwunsch.
Nee, ich glaube, die sind nicht mehr zusammen oder waren nie zusammen. Ich glaube, das war eher so eine einmalige Geschichte, sagen wir mal so.
Oje.
Oder was weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich war nur einmal dabei. Ja.
Was war deine Frage, Schatz?
Nee, du hast vor dem Podcast, bevor wir uns jetzt hier so richtig majormäßig verquatschen, hast du gesagt, du würdest gerne über ein gruseliges Thema reden.
Ja, ich will ein Gruselthema ansprechen. Und zwar hast du auf Social Media eine Dokumentation, Reportage geteilt, die ich mir angeguckt habe, in Vorbereitung auf den Podcast, weil ich dachte, entweder jetzt oder später werden wir sowieso drüber sprechen. Über fundamentale, ist richtig?
Nee, radikale Christen.
Radikale Christen, dankeschön. Von Thilo, wie heißt der mit Nachnamen?
Mischke.
Dankeschön.
Liebe Grüße an der Stelle.
Ja, liebe Grüße auch von mir. Und ich finde, habe mir die Doku gestern angeguckt, lag im Bett und habe sie mir auf Join gegeben und könnt ihr alle nachschauen. Finde ich eine sehr gute Doku. Finde ich sehr gelungen, ehrlich gesagt.
Wahnsinn, wahnsinnig gut. Ja, wie gesagt, liebe Grüße an Thilo. Ich habe tatsächlich heute den ganzen Tag mit ihm geschrieben und ihm gefühlt die ganze christliche Szene erklärt. Und er hatte nämlich super viele Fragen, war super, super spannend, weil er hat sich bei mir bedankt für die Reaction und für auch die Kritik. Ich habe ja auch nicht nur gelobt, sondern auch ein bisschen kritisiert, aber ich hatte ehrlich gesagt nicht viel zu kritisieren, außer einem Punkt.
Kannst du sagen, was war das?
Dass ich einfach generell bei diesen Dokus, ich kann das total verstehen, ne, wie auch Privatsender funktionieren und funktionieren müssen, damit sie überhaupt existieren. Nämlich über eine gewisse Form von Viralität, dass sie darüber kommen müssen und die Themen so framen und so angehen aus den entsprechenden Blickwinkeln, sodass sie möglichst viele Menschen attraktiv finden oder spannend finden. Und das ist halt in dieser christlichen Welt vor allem das, was radikal ist. Genauso wie das in allen anderen Religionsformen auch so ist, natürlich.
Ja, und anderen, also ich würde jetzt überhaupt nicht nur in Religionsformen, sondern auch in gesellschaftlichen Strukturen. Also man macht halt keine Dokumentation über die moderat konservativen Rechten, sondern man macht halt eine Dokumentation über rechtsradikale Nazis. Das ist halt spannend, weißt du? Oder, also ich glaube, du weißt, wo ich hin will. Du machst halt keine Dokumentation über die Wokeness der Jugendlichen, sondern du machst halt eine Dokumentation über die Strukturen der Antifa oder irgend sowas, weißt du?
Richtig, richtig. Mit dem einzigen Unterschied, und das finde ich ist tatsächlich da auch sehr wichtig und deswegen funktioniert der Vergleich dann doch nicht ganz, weil von junge Union-Anhängern oder AnhängerInnen, über die sagt man nicht, dass das alles Nazis sind. Weißt du? Sondern das ist schon eine sehr klar voneinander abgegrenzte Gruppe und Nazis sind halt Nazis und dann gibt's von denen vielleicht noch die militanten Nazis oder so und dann die, weiß ich nicht, aber es sind halt Nazis. Und unter Christen gibt's halt so eine krasse Spannweite, die unter dem Überbegriff Christen stattfindet, dass es einfach sehr, sehr schwer ist, wenn die ganze Zeit Dokus über radikale Formen davon, vor allem in die konservativ bis teilweise rechtskonservativ Richtung gemacht werden, entsteht natürlich sehr schnell der Eindruck, Christen sind so. Und im Endeffekt steht diese Gruppe, die da abgebildet wird, vielleicht für, lass es 1% bis 5% der christlichen Landschaft sein, steht dafür und die haben die meisten Follower, weil sie natürlich in einem Social-Media-Kontext, genauso wie das im rechtspopulistischen Bereich in der Politik genauso ist. Die haben natürlich die meisten Follower, weil sie die einfachsten Botschaften haben Und auch, das muss man zugeben, verdammt gut darin sind, diese zu vermarkten. Ähnlich wie die AfD. Und das Spannende ist, dass AfD und dieser Bereich innerhalb der christlichen Szene ja auch immer weiter zusammenrücken. Das hat ja Thilo Mischke da auch sehr gut dargelegt. So, ne, dass da ein Schulterschluss und Brücken geschlagen werden.
Ja.
In den rechten Bereich. Genau. Und meine Kritik war einfach, dass im sonstigen christlichen Bereich gerade extrem viel passiert, was diese ganzen Fragen angeht, was ethische Fragen angeht, wofür Kirche und Christen so viel auch kritisiert werden und auch total zu Recht kritisiert wurden und immer noch werden. Und dass es sich schon lohnen würde, darüber eine Doku zu machen und ich glaube auch, oder zu sprechen in einem allgemeinen Multimedial, weißt du? Und dass das auch eine gewisse Viralität erzeugen würde, wenn man das Thema aus dem richtigen Blickwinkel irgendwie angeht, weißt du? Dann ist es vielleicht nicht über radikale Christen, sondern macht man den Überbegriff neue Bewegung innerhalb der Christen, kann das klappen? Fragezeichen oder weißt du, keine Ahnung, jetzt nur aus der Hüfte geschossen. Also es würde für meine Begriffe schon funktionieren und es passiert aber irgendwie nicht. So ist, und das nervt mich und das finde ich schade. Vor allem, weil man halt mit diesen Dokumentationen genau das bedient, was diese radikal evangelikalen Strömungen alle wollen. Sie wollen nämlich vor allem Aufmerksamkeit. Ob das positive oder negative ist, ist erstmal egal. Weil diese einschlägigen Accounts, die du jetzt alle mal gesehen hast, auch hier Ketzer der Neuzeit oder hier LZB oder
die
wie auch immer.
Die leben auf einem ganz anderen Planeten, die Größe.
Ja, nicht nur das, sondern sie gewinnen halt, obwohl sie kritisiert werden, natürlich trotzdem an Aufmerksamkeit dazu und an Followern und dementsprechend machen sie auch mehr Geld und
ja.
Alles Mögliche. Und das ist halt einfach ein Riesendilemma, dem ich natürlich auch ausgesetzt bin, weil du musst halt einerseits, dadurch, dass sie radikal sind, sind sie auch gefährlich, dementsprechend musst du über sie öffentlichkeitswirksam reden, damit Menschen darüber aufgeklärt werden. Andererseits ist das genau das, was sie wollen und macht denen ihre Arbeit leichter. Ja. Das heißt, du darfst eigentlich auch nicht drüber reden. Und das ist halt
genau dasselbe Dilemma, was man auch mit der AfD hat im Prinzip, dass man
richtig
nicht wusste, wie man mit denen umgehen muss. Und ich kann die Kritik auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, ich muss es so ein bisschen aufdröseln. Der erste Punkt, der für mich wichtig ist, ist, dass man begreift, und da würde ich dir recht geben, dass es nochmal anders strukturiert ist als zum Beispiel dass es den Unterschied gibt, den du am Anfang gemacht hast zwischen dem Begriff der Rechtsradikalen und Linksradikalen, dass es halt spannend ist, darüber Dokumentation zu machen. Und da würde ich sagen, ist es für mich in der Denke ein bisschen anders strukturiert, weil keiner streitet sich darum, Nazi zu sein. So. Aber bei euch ist es halt so schwierig, weil alle streiten sich darum, Christen zu sein. So. Jeder beansprucht diesen Begriff für sich irgendwie, auch wenn ich würde wirklich sagen muss, dass die grundsätzlichen Dinge, an denen ihr glaubt und die Haltung, mit denen ihr, also du zumindest als relativ progressiver Christ oder auch Beate, die eine, glaube ich, noch progressiver ist als du selbst, diese Haltung ist halt einfach grundlegend anders zu der Haltung, die diese Leute halt haben. Also das kann ich halt, das habe ich halt in der Dokumentation nochmal richtig krass gemerkt, dass es halt im Prinzip nichts mehr miteinander zu tun hat, außer diese, ich würde sagen, das, was euch verbindet, ist ein Vertrauen in das, was ihr Gott nennt. Ansonsten hat das nichts mehr miteinander zu tun, auch von der zwischenmenschlichen Haltung, von der Offenheit her gegenüber Menschen und von der Auslegung der Sachen, die da in der Bibel stehen, hat das miteinander nichts mehr zu tun. Und das finde ich halt so unfassbar beeindruckend, weil jeder beansprucht trotzdem für sich quasi Christin oder Christ zu sein.
Naja, wobei, also ich spreche denen gar nicht ab, Christen zu sein. Das ist was alleine aus deren Ecke Richtung uns kommt.
Genau, und das ist das halt das uns, Problem, ne? Deswegen stimme ich dir auch voll zu, dass man das nicht miteinander, also dass der Vergleich hinkt, wenn ich sage, es ist auch genauso spannend, über extremistische Sachen in anderen Gesellschaftsbereichen Dokumentationen zu drehen, weil das natürlich ja nicht so ist, dass man, wie soll ich sagen, dass die Nazis sich darüber streiten, ob sie jetzt, wer von denen jetzt wirklich Nazi genannt werden darf. So, also, oder so, dass sie sich gegenseitig diesen Titel aberkennen oder was weiß ich. Das ist halt eben nicht so, sondern bei euch ist es halt so, ihr streitet euch quasi um diesen um diesen Begriff. Sie, ihr auch von eurer progressiven Seite würdet die natürlich schon als Christen anerkennen, sie wiederum euch nicht, würde ich jetzt mal behaupten, ist eine Hypothese.
Ja, und ich streite mich da nicht mal drum. So, ja. Also das ist einfach, es ist einfach ein Phänomen, dass die für sich alleine beanspruchen, Christen zu sein und alle anderen sind halt keine wahren Christen. So, ne? Das, ich meine, das ist ein ganz normaler Mechanismus von im Endeffekt auch sektärischen Bewegungen oder Zügen, wenn so eine Verkapselung, so eine nach innen Igelung stattfindet. Und so, wir sind die Richtigen und die da draußen sind die Falschen. Und ne, also das ist Ganze ist ja dann ein fließender Prozess. Ne? Also je stärker das wird, desto mehr hat es sektärische Züge. Und desto offener etwas wird, desto weniger eben. Und ja, das Spannende an dieser ganzen Sache ist einfach, dass tatsächlich, glaube ich, und das ist jetzt ein, bitte nicht falsch verstehen, aber es ist glaube ich, jetzt ein bisschen provokanter Satz. Ich glaube, im Endeffekt unterscheidet uns dann doch gar nicht so viel in diesen Glaubensfragen, nur halt an sehr, sehr entscheidenden Punkten, die alles andere mit beeinflussen, sind wir halt fundamental anderer Meinung. Und deswegen kommt so ein fundamental anderes Bild dabei rum. So, ne? Also grundsätzlich glauben wir an die gleiche Bibel, wir glauben an den gleichen Gott, wir glauben an den gleichen Jesus und finden alle, dass das ein geiler Typ war, an dem man sich orientieren sollte und glauben, dass der extrem viel zu sagen hat. Wenn nicht, beziehungsweise ja, aus christlicher Perspektive die Botschaft, ne? Wären wir uns wahrscheinlich total einig. Nur halt, was das bedeutet für eine Gesellschaft und was da im Endeffekt ganz konkret, praktisch für Werte bei rumkommen, das ist halt das, was sich so fundamental unterscheidet und vor allem mit am wichtigsten, weil das alles andere auch beeinflusst, ist die Frage, wie verstehst du die Bibel? Und wenn du sie halt wörtlich auslegst, was per se schon mal nicht funktioniert, weil die Bibel einen Zusammenschluss aus ganz, ganz vielen einzelnen Büchern, Geschichten, Texten, was auch immer ist, die sich gegenseitig auch teilweise ausschließen und gegenseitig aufheben und so und widersprechen. Wenn du das halt irgendwie wörtlich nimmst, dann musst du dich ja schon nur auf ein paar Stellen beziehen, die du dann wörtlich nimmst und kannst ja per Definition schon, was die Bibel ist als Buch, kannst du ja schon nicht die ganze Bibel als Text irgendwie wörtlich nehmen. Deswegen gibt es ja Menschen wie mich, Christen wie mich, die sagen, okay, wir können offensichtlich die Bibel nicht wortwörtlich nehmen, sondern müssen sie interpretieren im Kontext der Zeit, im gesellschaftlichen Kontext, alles Mögliche, was irgendwie Einfluss auf solche Entstehungen von solchen Texten haben kann, muss man irgendwie mit einbeziehen. Und dann kommt halt was ganz anderes bei rum, als wenn du ausgewählte, für dich wichtig gewordene Stellen, die vor allem ethischer Natur sind, oder ethische Fragen behandeln, wenn du die für wichtig hältst, die wortwörtlich auslegst und das andere ist uns einfach mal ein bisschen egal. Weißt du, so läuft es ja dann. Und spannenderweise auch, dann bin ich gleich fertig mit meinem Monolog, spannenderweise sind alle die Stellen in der Bibel werden wortwörtlich ausgelegt, mit denen man besonders gut einen Machtkonstrukt aufbauen kann, um Menschen zu kontrollieren und Menschen unter Druck zu setzen, dass sie sich an Werte XYZ halten müssen, um zu Gott zu gehören. Wenn sie das nicht tun, dann gehören sie nicht zu Gott oder so. Weißt du, also all diese Dinge, die wichtig sind, um eine Gemeindestruktur oder gemeinschaftliche Struktur zu bauen, die entweder aus Angst besteht oder ja, also oder noch ein übergeordneter Begriff, die einem eine Möglichkeit verschaffen, über ein Weltbild Kontrolle über Menschen auszuüben. Und das ist wirklich eine spannende Parallele, die Thilo, glaube ich, dafür war er wahrscheinlich einfach nicht genug in dieser Bubble drin, die er nur angerissen hat, weil man dafür auch einfach ein paar Jahre da in diesem Game mit drin sein muss, um das zu verstehen. Dass er so dieses Gefühl, der hat das Gefühl bekommen davon, dass eben diese Punkte wichtig werden, ne? Dass du, keine Ahnung, über sexualmoralische Fragen, über Himmel-Hölle-Theologie, dass du in die Hölle kommst, wenn, und du kommst nur in den Himmel, wenn das und so, dass du darüber halt Menschen sehr, sehr gut kontrollieren kannst, die nicht so selbstsicher mit sich sind und irgendwie auf der Suche sind und so. Und dann letzter Punkt, fand ich wirklich absolut heftig, dass sie halt offensichtlich so abzielen auf Menschen, die gerade in einer vulnerablen Lebenssituation sind und in irgendeiner Form nach Antworten suchen auf Fragen, die eben aufgekommen sind in ihrem Leben. Keine Ahnung, zum Beispiel ein Familienmitglied ist gestorben und so. Oder gerade die Beziehung ist vorbei und man sucht jetzt nach einer Neuorientierung im Leben. Und da gehen diese evangelikalen Strömungen oder radikale evangelikalen Strömungen so krass rein und fischen halt die Menschen wirklich weg. Und das ist halt wirklich dramatisch gefährlich. Einfach schlimm.
Ja, ja, ich glaube aber, ehrlich gesagt, also ich muss jetzt wieder aufdröseln, weil du einfach so über Dinge gesprochen hast. Ich glaube, ehrlich gesagt, stimme ich dir da nicht zu. Ich glaube, ihr, zumindest ist es mein Eindruck, glaubt an grundverschiedene Dinge. Ich glaube, der Mensch trägt den, oder der Sohn Gottes oder was auch immer, wie ihr das nennt, der Mensch an sich ist zwar derselbe, aber ihr körperlich, aber so diese Einstellung, die der daraus zieht, ist grundlegend verschieden. Ihr glaubt an eine, wie soll ich sagen, eine inklusive Struktur, die daraus einhergeht. Ihr glaubt an daran, dass alle Menschen davon profitieren, und das, was sie machen, ist halt sehr exklusiv. Sie beanspruchen das für sich. Auch darüber hinaus, über diese Jesusfigur hinaus, geht es halt auch um den Heiligen Geist, der nur Leute erfüllt, die christlich sind. Bei euch ist es halt was, was alle Menschen, also es ist halt immer was Inklusives und Exklusives, und das ist, glaube ich, für mich eine grundlegende anderes Verhältnis.
Nee, das mit dem Heiligen Geist stimmt zum Beispiel nicht. Also da würde auch jeder evangelikale Christ sein, dass der Heilige Geist grundsätzlich jeden irgendwie berühren kann oder begegnen kann oder wie auch immer.
Haben wir ja in der Dokumentation gesehen. Da würde ich dir auch jetzt gerade kurz widersprechen. In der Dokumentation kam eigentlich ganz klar rüber, dass der Heilige Geist dich berühren kann. Klar, jeden, wenn du dich auf dieses christliche Ding da einlässt. So, wenn du da bist, wenn du bereit bist, dich zu öffnen, dann kann er dich berühren und so weiter und heilen und keine Ahnung, was.
Ja, genau, ja, ja, genau. Ich glaube, da ging es um Heilung. Da ging es um Heilung, ja, genau. Also wenn du halt, wenn du nicht geheilt wirst von Gott, wird das Narrativ befeuert, ja, dann glaubst du nicht genug. Und das ist natürlich höchst problematisch.
Genau, und das ist das, was ich meine. Also bei euch spielt halt der Heilige Geist, und so ist es bei mir angekommen, bei euch, bei dir und Beate und allen anderen progressiven Christen, die ich kenne, ist es halt einfach was unabhängig von der Einstellung des Menschen zum Christentum oder zum Glauben einfach was ist, was vorherrscht, so, weißt du, was einfach da ist. So, und
voll.
Und das ist halt was grundlegend Unterschiedliches, und ich weiß, dass du manchmal verbindende Sachen suchst, und die auch, ich kann das auch nachvollziehen, deine Argumente. Ich glaube, man muss sich aber dann ab einem gewissen Punkt auch einfach ehrlich machen und sagen, okay, es gibt wenig Sachen, die uns da einfach noch verbinden, bis auf die Tatsache, dass die Namen der Figuren, die wir benutzen, halt einfach gleich sind. Ansonsten sehe ich, ehrlich gesagt, einfach in dem Weltbild, das ihr habt, und ich habe jetzt den Vergleich mit wirklich vielen progressiven Christinnen, die ich kenne, und den Sachen, die ich auch auf Social Media gelernt habe durch dich und gesehen habe durch dich, und auch die Sachen, die ich in verschiedenen Reportagen, nicht nur in Thilos Reportagen kennengelernt habe, sind es halt einfach grundlegende andere Sachen. Und auch hier in Erfurt war ich auch in einer Gemeinde, wo ich einfach gesehen habe, dass es einfach eine grundlegende andere Einstellung ist zum Glauben. Auch auf meiner Schule habe ich das genauso gesehen, dass es einfach, das ist nicht das, was ich von euch kenne, sondern das ist was komplett Exklusives, was komplett, na gut, meine Schule war auch noch katholisch, das kam ja noch hinzu, aber selbst das ist ja Christentum, so, das ist ja unfassbar breit gefächert. Und deswegen finde ich, dass es schwierig ist, und das habe ich auch durch dich gelernt und durch diese Gespräche, die wir geführt haben, das alles wirklich unter einen Hut zu kriegen, unter diesen großen Begriff Christentum. So. Und das ist natürlich
klar, dass ihr euch streitet. Es ist halt einfach krass. Ja, es ist halt einfach krass, weil der Ursprung ist der gleiche. Also Jesus oder Gott, oder also die christliche Vorstellung von Gott. Das meinte ich mit, die Interpretation ist halt so fundamental anders, und bis hin zu, dass, wie du sagst, hast du vollkommen recht, das Weltbild so unterschiedlich ist. So fundamental unterschiedlich. Das eine ist sehr, sehr eng und sehr, sehr exklusiv und das andere ist sehr, sehr weit, sehr, sehr offen. Aber im Endeffekt reden wir von der gleichen Lebensgeschichte, von dem gleichen Typen, die ja auch übrigens wissenschaftlich sehr gut belegt ist. Ne? Also fasziniert mich auch immer wieder. Wie kann da sowas Unterschiedliches bei rumkommen? Und ja, im Endeffekt muss es so sein, dass da jeder so sein Ding macht. So, ne? Und also wegen mir hätte ich gar keinen Stress mit denen, solange sie nicht Menschen so perfide ausnutzen, manipulieren und gefährlich instrumentalisieren würden für irgendeinen Plan, den sie haben, die ganze Welt zu missionieren und so. Was ja generell schon total, weiß ich nicht, übergriffig ist.
Und ja, also, natürlich ist es übergriffig. Diese Strukturen gibt es ja auch in anderen Religionen, aber das Problem ist halt einfach, und das gibt es auch in anderen Situationen, auch politisch gesehen, werden die Leute ja meistens dann abgeholt, wenn sie wirklich Probleme haben und einfach, wie soll ich sagen, in Not sind, dann werden sie halt meistens extremistisch aufgefangen. Und das ist halt das größte Problem. Dieses Phänomen kennt man ja nicht nur jetzt aus diesem christlichen Kontext, beziehungsweise fundamentalistischen christlichen Kontext, sondern eher auch aus generellen Strukturen. Und das sind halt einfach, also das, was ich in der Reportage gesehen habe, in der Dokumentation gesehen habe, war wirklich beeindruckend. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, beim besten Willen nicht nachvollziehen, wie man sich auf so solche Sachen einlassen kann. Also so, ich weiß nicht, woher das kommt, dass Leute das beanspruchen, dass sie Menschen heilen können. Und ich kann beim besten Willen nicht nachvollziehen, dass das so Massen mobilisiert einfach.
Es ist halt einfach, also ein ganz großes Medium in dieser Bubble ist, was Menschen überzeugt, vor allem in Verbindung damit, dass diese Christen den Menschen erklären, dass das Gott ist, ist halt Worship-Musik. So, du hast in dem Fall den Vorteil, dass du weißt, wie Musik funktioniert. So, du weißt, dass ein wohl sich gut anfühlendes und super schön klingendes Pad, einfach ein Synth-Sound, der eben so eine Fläche legt, dass es sich super gut anfühlt, wenn das spielt. Du weißt aber auch, dass diese Sounds ganz normal in irgendwelchen Popballaden benutzt werden. Ne?
So, das, dieses du bist Wissen, der Meinung, dass sie das nicht wissen, quasi, dass sie das dann, diese Emotionen, die sie spüren, wenn sie quasi diese Songs hören, diese christlichen Songs, diese Lobpreis-Songs, dass sie dann quasi sind, das auf das Christentum zurückführen und sagen, der Heilige Geist hat uns jetzt alle getoucht.
Richtig, was heißt, ich glaube das? Das ist also mal mehr, mal weniger gut belegt über auch Studien, die da schon zu gemacht wurden, dass Sounds, also aus Musik oder musikalische Elemente mit in der richtigen Kombination mit Worten ganz krasse Auswirkungen auf Menschen haben können. Und genau das ist das Phänomen, was da passiert. Wenn dir jemand, wenn Musik Teil einer Veranstaltung ist und dann jemand die Machtposition bekommt, da zu Menschen zu sprechen, was ja in dem Fall dann als Prediger der Fall ist, dass du dann einfach eine unglaublich große Verantwortung hast, weil Menschen, je nach Lebenssituation, sind sie dafür anfälliger oder nicht so anfällig, dir glauben, was du sagst. So, ne? Oder zumindest zu einem gewissen Grad glauben. Oder wenn sie es immer wieder hören, wenn sie immer wieder diesen Messages ausgesetzt sind,
zumal dass sie ja dann durch irgendwann die Musik auch nochmal zusätzlich emotionalisiert sind.
Genau, sie sind emotionalisiert, sie sind in einem emotionalisierten Zustand und sind dementsprechend empfänglicher für solche Stories, vor allem wenn sie in einer relativ Alter, dieses Wort fickt mich, Entschuldigung. Vulnerablen Lebenssituationen sind. Und das ist das, was da passiert. Ich sag's dir als professioneller Worship-Musiker, ich weiß ganz genau, was die da machen. Ich weiß ganz genau, was für Sounds das sind. Das sind meistens auch, ist es immer das gleiche Plugin. Das wird gespielt.
Holy Ghost.
Und ich weiß. Und ja, so ähnlich. Man sagt auch in Worship-Kreisen ein bisschen abwertend oder despektierlich, mach mal einen Heiligen Geist an.
So, ne? Drei, und, bitte.
Und ich sage gar nicht, dass das grundlegend schlecht ist, dass man diese Sounds verwendet oder dass man Musik benutzt, um Menschen empfänglicher für eine für eine Message zu machen, das kann ja im Guten wie im Bösen benutzt werden. Ne? Aber dementsprechend ist natürlich extrem wichtig, was die Intention dahinter ist. Selbst das kann, glaube ich, will ich gar nicht unterstellen, dass alle Evangelikalen schlechte Menschen sind. Überhaupt nicht. Ich glaube, dass ein paar Menschen, die da, die meiste Macht haben, dass das teilweise wirklich schlimme Menschen sind, weil die wissen ganz genau, was sie machen. Ich glaube aber, dass ein Großteil davon gar nicht, das nicht checkt, was die da machen. So. Und dass aber die falsche Message in Verbindung mit diesen Sounds verheerende Auswirkungen haben kann und Menschen indoktriniert und ganz, ganz böse Auswirkungen haben kann. Da gibt es ja genügend Aussteiger aus solchen ultra krassen Freikirchen, die eben für ihr Leben lang geschädigt sind, psychisch, weil sie so krass manipuliert wurden und subtil unter Druck gesetzt wurden und so. Und wenn das halt passiert, ist das einer der schlimmsten Kombis, die du dir vorstellen kannst. Genau, und das passiert da. So, ich könnte sofort, wenn die jetzt nicht mich kennen würden und wüssten, wie ich drauf bin und so, würde ich dir Brief und Siegel drauf geben, als Worship Leader da irgendwo anfangen und genau das machen, was die da machen. Da brauchst keine besonderen Skills oder besondere Gottesbeziehungen oder was auch immer für. Das sind einfach nur Akkorde.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das könnte jeder, der irgendwie ein bisschen was von Musikproduktion versteht.
Naja, du musst schon wissen, wie die Sprache ist, ne? Und du musst schon damit irgendwie.
Aber genau das ist das, was ich sagen wollte, ist, dass ich nicht verstehen kann, wie man sich auf sowas Hochtheatralisiertes einfach einlassen kann. Also wie kann man davon sich so beeinflussen lassen, dass vorne irgendwie sanfte Musik spielt und die Leute die Arme aufreißen und sich davon so beeinflussen lassen, weil man unterscheidet das ja auch vom Theater. Weißt du, wenn da vorne ein Orchester steht und schöne Musik spielt und die Opernsängerin gerade was von Liebe singt, dann überträgt man das trotzdem. Es hat einen realweltlichen Bezug, aber man überträgt das ja nicht auf seine Lebensrealität. Dass man weiß genau, dass es nicht real ist.
Ja, du nicht. Weißt du, es ist aber halt immer die Frage, also ich verstehe das total, was du sagst. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Aber ich weiß jetzt halt auch ziemlich viel darüber. So, und ich kenne die ganzen Mechanismen, die dahinter stecken und so. Ich kenne dieses ganze Wording, ich kenne die, böse gesagt, die Taktiken und Strategien, um da Menschen reinzuziehen. So, ne? Wenn du das nicht weißt und in so einer Gemeinschaft rein, so langsam reinkommst, weißt du, es geht ja nicht, bumm, du stehst mitten im Gottesdienst und Leute von 0 auf 100 versuchen dich zu bekehren und so, sondern es geht ja dann ganz subtil los. Dann bist du erstmal beim Beachvolleyball dabei, wo halt zufällig nur Leute sind aus der Gemeinde, weißt du, und dann quatschen die darüber und haben eine geile Zeit und es sind alles schöne Menschen und alles macht Spaß, weißt du, und dann spielst du Volleyball und da wird so ganz nur subtil gesagt, seid ihr Sonntag am Gottesdienst dabei? Ja, der eine sagt, ja, nee, ich kann leider nicht, ich bin bei der Oma, aber ich komme nächste Woche wieder. Ja, aber nimm doch hier ihn mit, vielleicht hast du ja auch Bock. Weißt du, und dann da kommst du da mal mit, so, und am Anfang wirst du da ja noch nicht vollgelabert, sondern bist du einfach nur dabei und denkst du beim Worship, ach cool, das hat ja Thilo Mischke auch in der Doku gesagt, das fühlt sich schon gut an, so. Ne? Also so, krass, okay, das macht irgendwie was mit mir. Obwohl er natürlich ein sehr, sehr intellektueller Mensch ist und er irgendwie auch versteht, was da passiert, aber er ist halt trotzdem, hat er Emotionen und Gefühle, haben wir alle. Und dann fühlt sich das gut an, so, und dann bist du vielleicht auch nicht ganz so, hinterfragst das nicht so ganz oder gehst nicht mit so einem Mindset da rein, dass du ungefähr weißt, was dich erwartet und worauf du auch aufpassen musst und so Kram. So, dann wirst du da so langsam reingezogen und dann bist du die ganze Zeit umgeben in diesem Gemeindekontext von Menschen, die da 120% dran glauben, dass Jesus der erwählte Retter der Welt ist und für dich und deine Sünden gestorben ist, und dass du nur, wenn du das glaubst, Teil der Crew sein kannst. Und nur wenn du das glaubst, wirst du später in den Himmel kommen. Und dann wird dir irgendwann bist du so tief drin, dass du gar nicht mehr von alleine rauskommst. Und dann.
Ja, weil da auch die sozialen Strukturen dahinter stecken. Ne? Du bist ja natürlich die Leute, die mit dir geil abgehangen haben und so, wirst ja auch nicht irgendwie.
Genau, und das ist das Perfide daran.
Verlieren und so.
In dem Moment, wo du sagst, Leute, ihr wollt mich doch hier alle verarschen, ich kann mit dem ganzen Scheiß nichts anfangen, sind alle weg.
Bist du raus. Ja, bist du raus.
Und das ist.
Ja, das ist auch so ein bisschen das, was ich, das deckt sich mit meinen Erfahrungen, weil wir waren auch in der Anfangsphase von so Gottesdiensten dabei und es war, und ich kenne das auch von Erzählungen, auch von Freunden, dass sobald da irgendwas hinterfragt wurde, dieser exklusive Charakter doch sehr, sehr schnell zum Vorschein kam und dann auch wirklich relativ schnell ausgeschlossen wurde.
Genau, und das kann man. Und
dann
das,
bist du halt wirklich mit einem Schlag dein ganzes soziales Gefüge einfach los.
Genau, innerhalb dieser Gemeinschaften, das kann man den einzelnen Menschen, ich nenne sie jetzt einfach mal den Lakaien, die da rumrennen und einfach nur Teil der Gemeinde sind, kann man das gar nicht vorwerfen, weil deren Weltbild so ist, dass du eine Bedrohung für deren Leben und deren Heilsversprechen, das sie ja die ganze Zeit bekommen, darstellst, indem du das kritisierst. Und indem du das in Frage stellst. Deswegen schmeißen sie dich raus, weil sie Angst um ihr eigenes Leben haben. Also so drastisch das jetzt klingt, aber im Endeffekt ist es das Gefühl. Ja. So, und das ist natürlich, also das würde ja jeder machen. Also weißt du, wenn du um dein Leben bedroht wirst, dann wirst du auch sehr exklusiv auf einmal und wirst versuchen, das aus deinem Leben rauszuhalten, was dir nicht gut tut und was dein Leben bedroht. So, und das ist das Perfide an dieser ganzen Geschichte, weil es müsste nicht so sein. Ich kenne Gemeinden, die das anders machen und genauso gut funktionieren. Zum Beispiel meine Gemeinde hier in Marburg. So, ne? Das ist eine super offene Kirche mit genauso geilen Menschen, die genauso jung und cool und schön und wie auch immer sind und teilweise auch nicht. Und wo, ne, also wo ganz normale Menschen sind und du darfst da Teil von sein, so wie wir spielen auch Volleyball zusammen und es ist alles geil. Aber mit dem Unterschied, dass wenn du halt Dinge hinterfragst, und sagst so, ey, damit kann ich irgendwie nichts anfangen, da wird dir halt nicht gesagt, ah, okay, du bist raus. Oder du wirst nicht versucht, irgendwie umzustimmen, sondern wird gesagt, das verstehen wir. Das können wir gut nachvollziehen, weil die gleichen Fragen haben wir uns auch gestellt. Das heißt, auch dieses ganze Narrativ von, ja, seht mal, unsere Gemeinden, die sind am Wachsen und die sind gesegnet von Gott, offensichtlich, weil wir wachsen, ja. Das hat halt sowas von überhaupt gar nichts damit zu tun, was das Theologieverständnis ist, sondern es ist im Endeffekt einfach Marketing. Und gute soziale Fähigkeiten, Menschen mit reinzunehmen in eine Gesellschaft und eben nicht so komisch mit den Armen verschränkt, wie die Kirche so daherkommt. Weißt du, so irgendwie, nee, du bist hier fremd und was willst du hier? So ist so ein bisschen das Gefühl von Kirche. Und wenn du das halt schaffst aufzubrechen, dann bist du genauso erfolgreich, ganz unabhängig von Theologie wie alle anderen auch.
So, ja, ne? Ich glaube auch, das ist nicht die, also die Fähigkeit ist, auf Leute zuzugehen, weil die haben die anderen auch und die Leute mit einzubeziehen, die haben die offensichtlich die anderen auch. Die Frage ist halt nur, wie man die Leute da behält und mit Kritik umgeht und das ist halt das, was den
richtig,
wo der Unterschied dann ist.
Richtig.
Ja. Schatz, wir haben jetzt übelst viel gequatscht und ich glaube, wir könnten noch ewig weiter klatschen über Fundamentalismus und
klatschen den ganzen Kram sowieso.
Und da gibt's noch viel zu erzählen und ehrlich gesagt ist mein Träumchen, einfach mal so einen richtig fundamentalen Christen auch mal einzuladen im Podcast. Einfach nur, weil ich wissen will, was da so abgehen würde.
Ich kann mal überlegen, ob ich hier jemanden aber die kommen natürlich nicht, wenn sie schon wissen, dass sie von André Weser himself niedergemacht werden.
Also ich finde, wie gesagt, das nicht niedergemacht, sondern es ist einfach so ein, ich habe viel Kritik, so. Und die haben auch sicherlich viel Kritik an mir und es ist auch völlig in Ordnung. Aber ich will auch niemanden bekehren, sondern ich möchte einfach nur ganz klar über die Unterschiede sprechen und auch ganz wertfrei, ehrlich gesagt, über die Unterschiede sprechen, auch weil es ist eigentlich klar, was meine politische Einstellung ist, was deine politische Einstellung ist und es wäre eigentlich auch klar, was die politische Einstellung dieser Person wäre, sondern einfach ganz klar Unterschiede und Gemeinsamkeiten benennen.
Politisch würde ich nicht mal sagen, aber ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, ethisch, religiöse, soziale, wie auch immer man das benennen würde, wir kennen alle unsere Einstellungen, wir wissen alle, wie wir drauf sind, wir können uns einander, glaube ich, gut einschätzen. Und darüber müssen wir auch gar nicht sprechen, sondern es geht einfach da um die Benennung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten, sodass man halt wirklich rauskristallisieren kann, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Weil für viele Menschen, wie du gerade gesagt hast, und das ist der Kritikpunkt, den du an den ganzen Dokumentationen hast, ist es halt eine Suppe. So, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem Christen und einem anderen Christen? Und dass es da halt richtig krasse Differenzen gibt, die kann man halt einfach mal benennen. Es geht ja genauso anderen Religionen auch. Also viele Muslime werden mit radikalen Muslimen auch, in einen Topf geworfen, obwohl das eigentlich im Prinzip genauso wenig miteinander zu tun hat wie bei euch. Und das ist genau dasselbe, wo man einfach klar mal benennen kann, das und das sind die Unterschiede, das sehe ich so, das sehe ich anders. und so weiter, ohne halt irgendwie groß in Streit über Glaubensfragen zu geraten oder absolut irgendjemand bekehren zu wollen, sondern absolut, es geht einfach nur darum zu differenzieren. So.
Ja, Mann. Alright, Digga. Ey, lass uns doch mal zur Hooklines-Playlist kommen, oder? Das war schon eine geile Folge, Alter. Hat Spaß gemacht.
Finde ich auch, ehrlich gesagt.
Ich muss sagen,
hart auf meinen Döner, habe ich schon gesagt.
Wir hatten schon schlechtere Folgen über christliche Fragen.
Ja, würde ich auch sagen. Es kommt aber auch so ein bisschen davon, dass ich auch wirklich gelernt habe, also ich äußere meine Meinung natürlich schon, aber ich nehme mich auch zurück, diesen ganzen, es ist keine Grundsatzkritik, die von mir kommt, sondern ich möchte wirklich auch mit einem Verständnis da reingehen und sagen, okay, ich möchte euch auch einfach verstehen, ohne Zustimmung meinerseits.
Ja, das ist auch total in Ordnung. Halt, du musst es ja nicht für dich annehmen, so, ne? Das ist halt einfach.
Genau, das ist nämlich der Punkt, dass ich gelernt habe, das auch für mich zu differenzieren. Ich muss dem Ganzen nicht zustimmen, aber ich möchte euch trotzdem verstehen und dann tieferen Einblick gewinnen, weil es auch wirklich von externer Seite auch, das kann ich auch nochmal sagen, eine sehr spannende Welt ist.
Ja, klar, ist das eine spannende. Ich verstehe das auch. Ja,
also ich kann Thilo total nachvollziehen. Also ich finde das total wahnsinnig spannend, diese Strukturen zu sehen, diese extremistischen Ansichten zu sehen, aber auch die progressiven Ströme zu sehen, auch die Rückschläge zu sehen, die man hinnehmen muss. Bestes Beispiel jetzt irgendwie Kirchentagung oder was auch immer. Das war wirklich, wirklich spannend. Es ist einfach spannend und umso tiefer man da einblickt, ist es wirklich interessant. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, warum Thilo diese Dokumentation gedreht hat. So, und jetzt mach mal die Playlist.
Jo, Leute, ich packe heute auf die Hooklines-Playlist, einfach nur, weil es gut zu Halloween passt, den Song Monster Mash von Bobby Boris Pickett.
Monster Mash?
Monster Mash. Ich fand den Titel geil. Ich weiß nicht mal, wie der Song klingt, ehrlich gesagt. Monster Mash.
Geil, ey. Ich würde, ganz ehrlich, ich habe einen Song gehört und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man ihn ausspricht. Der Song ist von Zartmann, Drumler und Downer. Er heißt Ey.
Ey. Ach, der. Hä? Ich glaube, den kenne ich.
Ja, ey, ich finde den Song gut. Ich habe den diese Woche gehört. Der wurde mir vorgeschlagen und den habe ich reingehört. Finde ich gut.
Ja, irgendwie sowas. Cool. Pack's drauf. Ist doch geil. Leute, Happy Halloween, Happy Renovationstag, genau.
Renovationstag, Alter.
Reformationstag. Liebe Grüße.
Der Tag, an dem Martin Luther einmal mal gesagt hat. Die Fliesen auswechseln.
Als er mal die Kirche renoviert hat.
Auf einmal war alles wichtig, was er gesagt hat.
Ich würde sagen, so wir nennen das um. Der Renovationstag der Kirchen. noch eine Yeet-Tasse. Apropos, Digga, da müssen wir irgendwann drüber reden, wenn es spruchreif ist. Ich habe absolut geile News, vielleicht.
Ey, da bin ich gespannt. Ich habe auch richtig Bock auf die andere Sache, die wir mal bei der Show kurz angesprochen haben. Ich bin richtig hyped, ehrlich gesagt. Wenn das wirklich klappt, dann bin ich richtig hyped.
Ja, da muss ich wieder ein bisschen bremsen. Es könnte sein, dass da doch Komplikationen kommen. Aber wir müssen mal schauen. Wir müssen mal ein Meeting eigentlich mit denen machen.
Ja, machen wir mal. Und ansonsten wäre das auch eine geile Hooklines-Titel, Happy Renovationstag.
Happy Renovationstag. ja, ich guck mal, ich schau mal.
Sehr gut. Ansonsten, ihr Mäuse, war's das mit Hooklines für diese Woche. Wir haben euch Yeet und würde sagen, Küsschen auf die Nüsschen. Bis nächste Woche, ihr Mäuse.
Genau so ist es. Leute, haut rein, Küsschen, tschüss. 1, 2, 3.